In dem heiligen Moment wollen wir stehen bleiben und sagen, danke Jesus, dass wir dich haben. Danke dafür, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir in Ewigkeit mit dir leben können. Danke dafür deine Gegenwart, für deine Präsenz, für deinen Heiligen Geist, den du in unsere Herzen, in unsere Körper, in unsere Leben reinpflanzt hast. Und danke, dass wir durch dich einen Weg zum Vater, dass der Weg zum Vater frei ist und dass wir durch dich Gott ehren können, dich Gott anbeten können. Danke, dass du heute Morgen auch hier bist. Danke für deine Gegenwart. Amen. Hey, danke Dennis und Team, für dass ihr uns echt geleitet habt, im Lobpreis Gott die Ehre zu geben mit unseren Liedern. Danke euch. Der Andreas hat es gerade vorhin schon angekündigt. Ich mache heute meinen dritten Punkt. Das hört sich so ein bisschen wie nach Abfallprodukt an. Jetzt machen wir halt noch den dritten Punkt und dann sind wir durch. Ich habe mir noch mal ein bisschen Mühe gegeben und habe es noch mal geguckt, dass es auch passt für heute. Versprochen. Letztes Mal haben wir uns die Hauptpunkte angeguckt. Hauptsache, ich bin errettet. Stimmt das? Wahrscheinlich nicht so ganz. Das Leben geht erst dann los mit dem, dass wir Jesus kennenlernen. Ich steige in einen Prozess ein von lebenslangem Lernen. Und der zweite Punkt war Hauptsache zufrieden. Geht es darum, in unserem Leben Hauptsache zufrieden zu sein? Ich glaube nicht. Wir haben davon gehabt, dass es ein Kampf ist, da wo wir uns befinden. Und heute wollen wir uns angucken, das dritte Hauptsache alles. Und wir wollen der Grundfrage vom letzten Mal nochmal nachspüren, wohin geht's mit unserem Leben? Geht es in Richtung Lebendigkeit? Geht es in Richtung, dass es erweckt wird und sprudelt? Oder geht es in eine Richtung Beerdigung? Ins Tode, in das, was nicht mehr lebt. Bei Hauptsache alles, weil ich heute mit euch das angucke und möchte euch ermutigen, dass wir uns neu fokussieren und uns neu vom Geist Gottes leiten und führen lassen. Ich möchte mit euch gern aus Römer 8 ein paar Verse lesen. Römer 8, wenn ihr Bibel dabei habt, das gerne aufschlagen, Römer 8. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung, steht auch hier vorne, ab Vers 5. Da steht, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist als das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, das bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, das bringt den Tod. Das ist wo wir eingestiegen sind. Das ist das Spagat zwischen Erweckung und Beerdigung. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, gar keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Naja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn du heute sagst, jawohl, ich bin mit Jesus unterwegs, ich habe mich entschieden für ein Leben, das ich mit Jesus leben will, ein Leben, das Gott zur Ehre leben will, dann hast du den Heiligen Geist. Und dann bist du nicht mehr unter der Herrschaft von deiner alten Natur, von deinem eigenen Wille, sondern von Gottes Herrschaft. So schreibt Paulus hier. Ich lese weiter in Vers 12. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Mich fasziniert es, dass es das so klar auf den Punkt bringt und sagt, ja genau, du musst dich entscheiden. So ein bisschen, letztes Mal habe ich gesagt, wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet sich automatisch immer in Richtung Tod. Wenn ich mich nicht entscheide, dann ist es halt einfach so. Neutralstellung gibt es nicht. Es gibt nur die Entscheidung, und sage, ja genau, ich will unter der Herrschaft vom Geist Gottes leben. Ich will unter der Herrschaft vom König Jesus leben, wie man es auch gerade vorhin auch gesungen haben. Und ich möchte es mit euch ganz konkret an einem Beispiel angucken. Was heißt es, die eigene Natur? Und zwar im Beispiel von unserem Konsum. Ich weiß nicht, ob das euch auffällt, ob ihr sagt, genau, da schwimme ich einfach gern mit. Wenn mich meine Frau ins Einkaufen schickt, zu einem großen Vollsortimenter und sagt, Samu, bringst ein paar Nudeln mit. Weißt du, was unsere Jungs gut essen oder mögen? Dann stehe ich da vor dem Einkaufsregal, kann wahrscheinlich 20 Meter in die eine Richtung laufen und 20 Meter in die andere Richtung. Und dann kann ich da mal lesen, das meiste kann ich wahrscheinlich eh nicht richtig aussprechen. Fungi, ist Pilze, nächstes Regal. Fatadelle und Fusilli und Verfall und Rigatoni und Penne. Und dann komme ich noch, Spaghetti mögen die meisten Deutschen, das mögen meine Jungs. Aber ich habe jetzt die völlige Auswahl. Also das ist verrückt, oder? Weil man sieht, wie viel unterschiedliche Nudelnsorte gibt es eigentlich. Dann gehst du ins nächste Regal, Süßigkeiten. Noch mehr, 50 Meter rechts, 50 Meter links. Dann gehst du zu Frühstücksflocken. Ich meine, das ist für mich was Schönes, da rauszusuchen. Dann gibt es Kringel und längliche und Schokolade und so. Das ist schön, aber irgendwie ist es verrückt, oder? Dass unser Leben von Konsum irgendwie, dass es ganz normal damit drin ist. Und das ist jetzt ein lustiges Beispiel von Lebensmitteln, das brauchen wir. Aber es geht ja uns in anderen Dingen auch so. Ich meine, das neue iPhone, das hat mich so schön angelacht. Und der Mann im Fernsehen hat gesagt, das ist das beste iPhone überhaupt. Also muss ich das haben? Ohne das werde ich ja eigentlich nicht glücklich, oder? Das ist immer die Lüge unserer Gesellschaft. Ohne das, was du nicht hast, wirst du nicht glücklich. Ohne das neue Haus, ohne das neue Auto, ohne das neue, was man sich vorstellt, die neue Freundin, der neue Mann, ohne das bist du nicht glücklich. Ich will immer was für mich rausziehen. Und genauso ist es mit dem Umgang mit den Medien. Ich finde das so krass, weil so Fernsehen, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, TikTok, geht es immer darum, ich konsumiere. Da habe ich ganz wenig Interaktion. Ich ziehe mir das rein und ich gucke und gucke und gucke. Und irgendwie denke ich, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe, wenn ich da nicht weiß, wie es da weitergeht, dann bin ich nicht glücklich, oder? Und dann schreibt Paulus in dem Römerbrief, das wir gerade gelesen haben, dass wenn wir uns vom Heiligen Geist, wenn wir ausgestattet mit dem Heiligen Geist und immer von unserer eigenen Wille, von unserer eigenen Natur uns bestimmen lassen wollen, dann können wir doch auch in Bezug auf Konsum die Maßstäbe Gottes anlegen. Es ist auch doch dran, nicht nur unbedacht zu konsumieren, sondern mit dem Geist Gottes zu besprechen, wie sieht diesen sinnvollen Umgang damit aus. Dann habe ich zwei konkrete Felder mitgebracht heute Morgen, die vor allem mit Umgang mit Konsum uns beschäftigen. Und das ist der Umgang mit meinem Geld und der Umgang mit meiner Zeit. Ich habe noch zu Marek gesagt, das sind immer so die Klassiker, deine Talente, Geld und Zeit, und das haben wir schon so oft gepredigt, und muss man das überhaupt? Aber ich glaube, es ist gut, immer wieder mal drüber nachzudenken, immer wieder mal so ein Self-Check zu machen, so eine Selbstkontrolle. Wie sieht es aus mit meiner Zeit? Wie sieht es aus mit meinem Geld? Weil es ist ja klar, wenn dir irgendwas wichtig ist, also wenn mir mein Hobby wichtig ist, war die letzten paar Jahre in unserem Häusle was umzubauen, dann gucke ich nicht, ob das 20 oder 50 Euro kostet. Das brauchen wir jetzt halt, ist doch klar. Und da geht Geld aus. Ist ja logisch. Dann stehst du beim Kuh und denkst, heuer, so ein neues Werkzeug, ja, bräuchte man vielleicht schon. Es ist ja kein Problem. Bei Amazon, das ist ja dann vielleicht das, wo dann wenn man dann am Ende des Jahres zusammenrechnet, was man da alles ausgegeben hat, wo man dann erschrickt. Oder egal, wenn du sagst, Mountainbike ist mein Hobby, dann kaufst du dir natürlich neue Helme, neue Protektoren und was man halt braucht. Und wenn dein Hobby, können wir weitermachen, Wandern ist, dann kaufst du neue Wanderschuhe. Wenn dein Hobby Gitarre spielen ist, dann muss man mal wieder neue Gitarre kaufen. Es ist ganz klar. Was dir wichtig ist, dafür geben wir uns Geld aus. Jesus hat mal gesagt, Matthäus 6, Vers 24 in der Bergpredigt, habe ich in der letzten Predigt auch immer einiges davon rauszogen, und da heißt und da sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, was so viel heißt wie Geld oder Besitz. Ihr könnt nicht zugleich eurem Geld dienen und Gott dienen. Ihr habt zwei Herren in eurem Leben. Entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Und ob das Reich Gottes Ob das Anliegen Gottes uns wichtig ist, lässt sich ablesen an deiner Ausgabestruktur oder deine Kontobewegungen. Ein bisschen provokativ, gell? Ob das Reich Gottes wichtig ist, lässt sich an deiner Ausgabestruktur erkennen. Du entscheidest in deinem Leben, das haben wir ja gesagt, ob das in Richtung Lebendigkeit, Aufblühe, in Richtung Erweckung geht oder ob das in Richtung Beerdigung geht und in Richtung Tod. Wenn du konsumierst, jetzt in Bezug auf Geld, dann würde ich behaupten, geht es häufig in Richtung Beerdigung. Und wenn du investierst, dann geht es viel mehr, in deiner sinnvoll investierst, dann geht es viel mehr in Erweckung. Es ist ein relativ einfaches Thema zum Sagen, aber relativ schweres Thema, das zu leben. Wenn du relativ neu mit Jesus unterwegs bist und sagst, ja, ich bin mutig und will Glaubensschritte gehen. Ich glaube, dass Jesus mein Versorger ist. Und ich will das wirklich auch erkennen, dass Jesus das für mich ist. Ich will das wahrnehmen und will das nicht nur hören, sondern will das erleben. Meistens, wenn man neu im Glaube ist, dann ist man da vielleicht ein bisschen spritziger und sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Und da ist es eine gute erste Möglichkeit, mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich sage, es ist nicht mehr mein Geld, sondern Gott, es ist eigentlich alles dein Geld. Klar, es hat mir jemand überwiesen, irgendwie das kommt von Menschen. Aber letztlich, dass ich Arbeitskraft habe, dass ich morgens aufstehen kann, das ist ja nicht mein Verdienst, das ist nicht dein Verdienst, wenn du dich noch so gesund ernährst. Es ist Gottes Gnade. Und deshalb ist dein Geld, letztlich gar nicht dein Geld, sondern Gottes Geld. Und du bist Verwalter davon. Und du sagst, ich will das Prinzip mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich 10% meiner Einnahme einfach ins Reich Gottes investiere? Einfach dahin überweise, wo du weißt, das sind Menschen, die verfolgen die Ziele Gottes. Und es ist doch das Angebot, das Gott macht. Er sagt, hey, probier es einfach mal aus. Ich will dein Versorger sein. Denkst du, du hast zu wenig und du wirst es knapp haben, wenn du die 10% von Anfang an, ab dem ersten Tag, wo die Einnahme kommen, raushaust, weglegst? Denkst du, dir wird es dann dreckiger gehen jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott uns da herausfordert. Er sagt doch, ich bin dein Alles. Nicht dein Konsum, nicht das, was du kaufst, nicht dein Wunsch nach Dingen, wo dich glücklich macht, sondern ich, Jesus, ich bin dein Alles. Ich bin dein Versorger. Es ist ja so interessant, gell, wenn man Geld, ich finde die Balance zwischen Geld ausgeben und Geld investieren extrem interessant. Weil wenn du Geld für Konsum ausgibst, weil du das neueste iPhone brauchst, kannst du sagen, das ist investiertes Geld. Hat ja wenig Verfall. Aber irgendwie stimmt das nicht so ganz. Ich glaube, da lügen wir uns in die Tasche. Wenn wir konsumieren, ist das Geld weg. Aber wenn wir es investieren, heißt es, dass daraus mehr entsteht. Dass Gott damit neu arbeiten kann. Und in der Regel ist es so, wenn ich Geld ausgebe, dann denke ich, daran habe ich ja Freude. Jetzt kaufe ich mir ein neues, schönes Auto, dann bin ich ein glücklicher Mensch und habe ich Freude. Das ist ja so das, was uns versprochen wird. Ja, meistens hält es kurz und dann merke ich, es ist doch nicht so die Riesenfreude. Wenn ich meine Kinder was zu Weihnachten schenke, dann können sie sich kurz freuen und dann, jetzt ist mittlerweile Mitte Januar, ich weiß nicht, ob, wenn ich sie fragen würde, was habt ihr dann zu Weihnachten gekriegt, ob sie es noch wissen. Keine Ahnung. Wenn ihr es noch wisst, was ihr zu Weihnachten gekriegt habt, seid ihr da auf jeden Fall besser unterwegs. Aber es ist doch meistens so, oder? Du wünschst dir sowas, aber die Vorfreude ist ja die allerschönste Freude. Dann hast du da gekauft, hast das Geld ausgegeben und dann ist doch gar nicht die Lebenserfüllung, was du dir vorgestellt hattest. Wie viel besser ist das, Geld zu investieren, ins Reich Gottes zu investieren? Denn damit kann wieder Gott arbeiten und daraus entsteht Segen. Ich ermutige dich, das auszuprobieren. Und es ist eine gute Möglichkeit, ich habe es gerade vorhin gesagt, Geld und Zeit ist eine gute Möglichkeit, so eine Selbstkontrolle mal zu machen. Und zu gucken, wenn mir das Reich Gottes wirklich so wichtig ist, wie dass ich behaupte, vielleicht mit meinem Mund behaupte, sehe ich das auch an meinem Kontoauszug. Sehe ich das da auch an den Kontobewegungen. Gebe ich wirklich freizügig und gern zumindest mal der 10. Teil. Und ich habe es gerade vorhin noch angeschnitten, wenn du frisch im Glauben bist, ist es ein gutes Start. Ist das ein gutes ein gutes Momentum, um zu gucken, um zu überprüfen, ist Gott ein lebendiger Gott, der mich wirklich versorgt. Aber es gilt nicht nur für die, wo sage, ich bin jetzt ein paar Wochen, ein paar Jahre im Glauben, sondern auch euch, wo ihr hier sitzt und über Jahrzehnte schon im Gottesdienst seid, ist es auch ein gutes Überprüfungsinstrument. Guckt mal und sagt, ja, wie sieht meine Ausgabestruktur aus? Betet eure Ausgabeblöcke durch und sagt, Gott, ist das was dein Wille ist? Gottes Geist, was denkst du darüber? Sind die Ausgaben das, was dich ehren? Sind es Ausgaben, die ausgegeben sind? Oder sind es Investitionen, die sinnvoll ausgegeben sind? Genau, und ich habe jetzt gerade nur den Zehnten angesprochen. Das ist ein geistlich-finanzielles Prinzip, das gut ist umzusetzen, das sinnvoll ist, in seinem Leben zu integrieren. Manche haben sogar auch so ein bisschen die Denke, wenn man sich ein bisschen unterhält, dass man sich vorstellt, ja, der Zehnte, also die 10% von der Einnahme, das ist so die Ziellinie. Wenn ich wirklich ein High-Fly-Christ bin, dann schaffe ich den Zehnten. So, das ist das Maximale, was geht. Aber ich fordere euch nochmal ein bisschen raus, die 10% vielleicht nicht als Obergrenze zu sehen, sondern das ist so die Standardgrenze. Und wenn du ein High-Fly-Christ sein willst, dann sind es vielleicht 25% oder 30% oder 50%. Also nicht davon auszugehen, 10% ist das Maximum, was man ins Reich Gottes geben kann, sondern es geht mehr. Ich glaube, das Prinzip von ich gebe was her und es ist nicht was, wo ich Mangel habe, das ist was, wo man erleben kann. Ich war diese Woche mit einem Leiter von unserer Gemeinde hier spazieren. Und er hat mir gesagt, weißt du, wo seitdem unsere Familie den Zehnte weggeben hat, wir haben immer genug gehabt, wir haben nie Mangel gehabt. Und das finde ich so cooles Zeugnis, dass es nicht nur irgendwie Theorie ist, was man davon erzähle, sondern dass es normal ist für manche Familien und dass es cool ist, dass es in unserer Gemeinde auch gelebt wird. Finde ich richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht, ob dich die Gedanken so ein bisschen jetzt herausfordern. Also die Gedanken an dein Geld oder an Gottes Geld. Aber ich ermutige dich da echt konkret nochmal im Geist Gottes, deine Ausgabestruktur, deine Ausgabeblocks eigentlich anzugucken und sage, Gott, was denkst du dazu? Und es ist eine gute Art oder ein guter Entschluss zu sagen, Gottes Geist, ich möchte mich auch im Finanzthema, in dem Thema Geld, will ich mich von dir bestimmen lassen. Ich will da nicht mein Ding durchziehen und mein eigener Wille und das, was ich jetzt brauche, zu konsumieren, sondern ich möchte echt gucken, was ist sinnvoll investiert. Thema Geld. Thema Zeit. Das heißt, es gibt zwei wie Gradmesser. Wie wichtig ist mir das Reich Gottes? Wie wichtig ist der Eigenwille und wie wichtig ist mir Gottes Wille? Der zweite Gradmesser ist die Zeit. Ich kann die genau ähnliche Sätze jetzt wieder verwenden und sage, klar, für mein Hobby, für das, was mir wichtig ist, da verbringe ich Zeit dafür. Ich war im letzten paar Jahre viel mit meinem Häusle beschäftigt und habe da investiert und habe da umgebaut und gestrichen und dass es schön aussieht. Natürlich frage ich dann nicht Samstagmorgens und habe gedacht, mit was verbringe ich jetzt meine Zeit? Und mir war wichtig, doch samstags, das ist gut, da kann ich einfach dran arbeiten. Das ist ein Hobby, macht Spaß. Es ist ganz natürlich, dass ich da meine Zeit rein investierst. Wenn du Spaß dran hast, Mountainbike zu fahren, dann gehst du raus in die Wälder und suchst dir die coolsten Trails und fährst da runter, weil es einfach richtig Spaß macht und das ein Freiheitsgefühl ist. Egal, was dein Hobby ist, wenn du gerne ein Auto schraubst, egal, was du gern machst, du verbringst gern Zeit mit deinem Hobby. Wenn du Tiere hast, kümmerst du dich drum und so weiter. Egal. Wenn dir dein Beruf, deine Arbeit wichtig ist, dann verbringst du natürlich gern mehr Zeit, so viel vielleicht wie gefordert ist, oder noch mehr Zeit im Beruf und bringst Energie drauf, dass das da vorwärts geht. Das ist ganz natürlich. Aber die Frage ist ja, sind die Dinge, mit denen wir Zeit verbringen, sind die Dinge, mit denen du deine Zeit verbringst, die Dinge, die Gottes Geist möchte? Oder sind es die Dinge, die du möchtest? Sind die Dinge, die du tust, wofür du deine Zeit verbringst, sind es die Dinge, die Gottes Geist möchte oder die du möchtest? Als ich, ähm, oder eher so, wenn man heute mal guckt, wie viele Möglichkeiten, ähnlich wie beim Einkaufen, man hat, seine Zeit auszufüllen und seine Zeit, um sich zu beschäftigen, gab es wahrscheinlich in keiner Zeit vorher mehr Möglichkeiten. Früher hat man halt, sagen wir salopp, Holzspielzeug gehabt. Ja, und heute hast du tausende von unterschiedlichen Spielzeugarten und könntest dich mit allem beschäftigen. Die Ablenkungsmöglichkeiten heute sind wahrscheinlich in keiner Zeit vorher größer gewesen als heute. Und gleichzeitig war die freie Zeit, die du und ich braucht haben, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, auch nie, also ich habe nie so wenig Zeit für den Lebensunterhalt zu bestreiten braucht wie heute. Ich habe nie so viel freie Zeit gehabt, in Anführungsstriche, wie heute. Und da ist doch so wichtig, dann klar, manche Zeiten sind geblockt von Arbeit oder die Dinge, die man zum Lebensunterhalt braucht. Aber das ist doch so wichtig, die freie Zeit weise umzugehen. Wenn ich jetzt auf den Römer 8 beziehe, was wir gerade vorhin gelesen haben, dann könnte ich jetzt sagen, wer weise mit seiner Zeit umzugehen, das bringt Leben und das bringt Friede. Und wer unweise mit seiner Zeit umgeht, das bringt den Tod. Was du konsumierst oder wie du deine Zeit verbringst, hat so viele Auswirkungen auf deine Liebe. Damit, was ich konsumiere, damit, was ich mir reinziehe, kann lebensspendend, lebensaufbauend, friedebringend sein oder es kann zerstörerisch sein, tödlich sein, toxisch sein. Das heißt, du entscheidest in deinem Leben, ob es mehr in Richtung Beerdigung geht, wenn du dauernd deine Zeit damit verbringst, zu konsumieren, oder ob du in Richtung Erweckung unterwegs bist, in Richtung Leben, in Richtung Friede, wenn du deine Zeit sinnvoll investierst. Das ist genau der gleiche Satz, den ich gerade vorhin im Geld gesagt habe, haben wir jetzt mit der Zeit. Können wir durchdeklinieren. Und die aktuelle Zeitfresser, das sind ja, sage ich mal, einfach YouTube, Netflix, Instagram, Facebook, TikTok und wie alle Social Medias Sachen heißen. Vielleicht bei jedem von euch, vielleicht sagt er, manchmal ist der Fernseher ganz klassisch, gucke ich, was da kommt. Und an sich sind das ja richtig gute Tools. Im Fernseher kannst du Nachrichten angucken um 20 Uhr und du bist informiert. Voll gutes Ding. Bei YouTube, ich feiere YouTube so hart, weil du musst nichts können und du kannst nachher alles. Durch YouTube, ich konnte Reifen wechseln, du kannst, wenn du das Auto nicht richtig weißt, wie das funktioniert, selbst einen Knopf annähern würde ich hinkriegen, weil ich YouTube habe. Ich hätte keine Ahnung vorher, wie das geht, aber dann so ein paar Mal durchstechen und rum. Also da muss ich kein Schneider sein und dann funktioniert das mit dem Knopf. YouTube ist richtig cool. Und dann gibt es auch, ich finde jetzt durch das Ganze mit Corona und so, findest du so viel auch gute Predigten auf YouTube. Du kannst es dir auch angucken. Aber in Realität ist so, ich gucke mir was an und dann kommt eine Seite, so eine Leiste, auch interessant. Ja, das habe ich vor kurzem so ähnliches anguckt, dann klicke ich das mal an. Und dann kommt da nochmal sowas und dann klicke ich das nochmal an. Und dann klicke ich das nochmal an. Ah ja, noch 5 Minuten, das geht ja noch. Dann klicke ich es nochmal an und ruckzuck ist dann der komplette Abend vorbei. Ruckzuck ist die Zeit, die ich mir eigentlich fürs Knopf annähern nehmen wollte, nimmer da, weil ich habe sie verzockt bei YouTube. Kennt ihr sowas? Ist das für euch was, wo eure Realität auch ist? Meine ist manchmal. Und ist eigentlich schade. Genauso im Fernsehen. Wenn du abends Fernsehen guckst oder um 20 Uhr die Nachrichten, ja, dann kommt auch immer die Vorschau, was dann danach kommt. Und du bist unglücklich, das ist die Frage, wenn du es nicht gesehen hast. Das ist ja so eine interessante Diskussion. Also die würde ich gerne schon noch angucken. Also was der sagt, ja, und bald ist ja Bundestagswahl, dann müsste ich mir das angucken, was die Partei da sagen, dann muss ich mir das noch angucken. Ich weiß eigentlich schon, dass früh ins Bett gehen gut täte und dass es mein Tank wieder füllt. Ah ja, aber noch ein bisschen geht noch. Oder bei Netflix, das ist das Klassischste. Jetzt hast du 2 oder 3 Folgen von deiner Lieblingsserie anguckt, denkst, das war so spannend zum Schluss. Ist auch blöd, dass das die Macher immer so spannend machen am Ende. Jetzt muss ich doch noch eins angucken. Und die hört auch wieder spannend auf und dann muss ich vielleicht doch noch eine angucken. Und zack, 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 ist wieder spät. Es ist doch so, oder? Und dann kann ich mich stundenlang damit beschäftigen und manchmal frage ich mich, warum es so einfach ist, sich abendelang mit dem Fernseher oder mit Netflix oder so zu beschäftigen und es so schwierig ist, sich aufzuraffen und wirklich was meine Zeit sinnvoll zu investieren, mal ein gutes Buch zu lesen, mal Bibel aufzuschlagen, mal gucken, was die eine Person, wo kommt die überall vor, was hat die gesagt, wie hat die gehandelt, wie war der Umgang mit ihr, mit Jesus. Das sind ja spannende Fragen, wo ich auch auf mein Leben anwenden kann. Aber es ist so viel einfacher, die nächste Folge. Und wenn die eine Serie durch ist, na, dann stehen ja schon wieder drei andere dran, die ich anfangen kann zu gucken. Und die sind mir auch empfohlen worden von meinen Kumpels, die ich unbedingt sehen muss. Ist so viel einfacher, oder? Mir selber ist das so gegangen und ich fand ich hochinteressant, als ich mal meinem Handy, ich habe so ein iPhone, da kann man einstellen, Bildschirmzeit. Und nach einer gewissen Zeit schaltet das Handy dann schwarz und dann muss man extra auswählen, will ich jetzt noch eine Minute die App benutzen, will ich sie noch 15 Minuten benutzen oder sage ich heute, ich habe noch so viel da dran zu tun und ich will sie dann die ganze Zeit benutzen, will sie entsperren. Und ich habe da mal eingestellt, eine Stunde Bildschirmzeit am Smartphone. Und denke ich, eine Stunde, also das ist ja, es ist echt lang, aber das reicht mir üppig. So. Und dann habe ich es mal eingestellt und wisst ihr, was passiert ist? Nach den ersten paar Tagen, ich habe immer gemerkt, krass, es ist immer meine Apps wieder gesperrt, was ist hier los? Eine Stunde reicht mir nicht aus am Smartphone. Ich vertüdel da ganz viel Zeit. Und es hat mich irgendwie traurig gemacht und habe gedacht, okay, mit was verbringe ich hier meine Zeit? Ein paar Apps muss man dann entsperren. Zum Beispiel muss ich meine Auto-App entsperren, weil sonst an einem Tag wäre ich sonst nicht mehr ins Auto gekommen, weil dann der Schlüssel nicht mehr funktioniert hat. Und dann fängst du an und sagst, okay, welche Apps brauche ich eigentlich wirklich? Mit was geht eigentlich meine Zeit rauf? Mit was vertüttel ich da und was ist sinnvoll? Und mittlerweile habe ich das ein bisschen länger als eingestellt und ich merke, es hat sich eine Gewohnheit entwickelt, dass ich, wenn ich jetzt irgendwas angucke oder noch kurz was recherchieren will, dass ich mir dann trotzdem nochmal oder öfters mal überlege, nicht immer, aber öfters mal überlege und sage, ist das jetzt wirklich gerade nötig? Muss ich das gerade wirklich? Ich habe ja nur die Stunde. Also wenn ich das jetzt mache, dann habe ich am Ende vielleicht nicht mehr genug Zeit, um noch, sagen wir, ins Auto zu kommen, um mit Time zu fahren, im krassen Fall. Ihr kennt das ja, wenn man, das beobachte ich oft bei Jugendlichen, vielleicht gar nicht so bei euch Älteren, aber bei Jugendlichen, und mir selber geht es auch so, wenn man kurz eine Minute Zeit hat, nichts zu machen, dann ist der erste Griff, Handy aus der Hosentasche, nur mal gucken, wie viel Uhr ist. Oder hat jemand geschrieben? Ja, keine Ahnung mehr, wie viel Uhr gerade war, aber ich gucke halt drauf. Es ist so eine Angewohnheit. Sofort Handy raus, um mal zu gucken. Wenn ihr mal an eine Bushaltestelle vorbeifahrt, da steht fast niemand mit seinem Handy. Fast niemand ohne sein Handy. Ich finde das interessant, weil irgendwie macht es ja was mit uns. Und ich frage mich, oder ich habe mich selber da in dem Selbstexperiment mal gefragt und gesagt, ist das wirklich gut? Ist das wirklich nach Gottes Geist? Ist das wirklich Gottes Wille, dass ich so meine Zeit verbringe am Smartphone? Und ein anderes Thema, das betrifft vielleicht auch Ältere von euch, wo vielleicht nicht so ganz viel mit dem Smartphone unterwegs haben, das Thema News. Ich fand, früher hat man 15 Minuten lang die Tagesschau geguckt und dann war ja okay. So. Oder hat man die Tageszeitung morgens durchgelesen und dann war okay. Aber mir begegnet es heute manchmal, dass ich so Zeit habe, da bin ich ein richtiger News-Junkie. Kurz noch auf Stimme.de gucke, kam was Neues. Ich habe vor einer Viertelstunde schon mal geguckt, vielleicht kommt trotzdem was Neues. Und kurz noch mal reingucke, anstatt mich auf irgendwas zu konzentrieren, gucke ich mal kurz die Nachrichten. Brauche ich so kurze Dopaminschub? Bam, ist irgendwas Neues? Ist irgendwas passiert? Kann ich irgendwas? Muss ich irgendwas wissen? Damit, ich glaube, das ist was, wo unser Fokus irgendwie daneben rückt, oder? Ich merke auch, wenn du viel Nachrichten konsumierst, da ist nicht Leben und Friede. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese in der Nachricht so wenig von Friedensverträgen und von wirklichem Frieden und wo Menschen Frieden gefunden haben, sondern ich lese meistens von Zerstörung und die sind doof und die machen was falsch. Irgendwie ist es nicht so richtig positiv und nicht so richtig erfüllend. Ich habe nachher nicht Lebe in Friede und Lebe. Das ist Friede ade so. Und da mache ich mir ein bisschen Sorge manchmal um meinen Fokus, um unsere Gesellschaftsfokus, vielleicht auch um deinen Fokus. Wenn wir so die ganze Zeit vollballern mit Informationen, wenn du mich abends ins Bett gehst, letztes Mal noch kurz mein Smartphone check, bevor ich einschlafe, ich weiß nicht, kann Gottes Geist da durchdringen zu uns und mit uns sprechen? Kann er durchdringen zu dir und hat er Zugang zu dir, wenn du dauerhaft beballert bist mit Informationen? Ich möchte das Beispiel mit dem Investieren und Ausgeben hier nochmal benutzen. Du kannst Zeit ausgeben, indem du zum Beispiel konsumierst, Medien konsumierst, und du kannst Zeit investieren und daraus entsteht mehr. Daraus entsteht was, daraus wächst was, daraus entsteht Leben und Friede. Bei Konsum ist die Zeit weg durchs Ausgeben. Zeit ist ja übrigens das Einzige, was man nicht vermehren kann. Die läuft. Geld kann ich immer irgendwie vermehren, aber Zeit lässt sich nicht vermehren. Das ist weg. Und beim Investieren ins Reich Gottes, beim Investieren, wenn es sinnvoll ist, arbeitet Gott damit und es entsteht Segen. Aber wie sieht es ein sinnvolles Zeitinvest aus? Wie kann man sinnvoll Zeit investieren ins Reich Gottes? Und vielleicht hörst du das so auf dem Ohr von, jetzt kommt gleich, bring dich irgendwo ein, schaff irgendwas, mach irgendwas. Ich möchte ein Beispiel von Jesus angucken. Jesus, es gibt ganz viele Beispiele, gerade vor allem in der Evangelie, wo es beschrieben wird, dass Jesus sich zurückgezogen hat in die Einsamkeit, zurückgezogen hat auf den Berg, zurückgezogen hat in die Stille, zurückgezogen hat, um mit seinem Vater allein zu sein und ist dann im zweiten Schritt rausgegangen, um den Menschen zu begegnen. Und ich finde es so ein cooles Prinzip, wenn wir das bei unserem Leben anwenden. Wenn wir sagen, ich verbringe erstmal sinnvoll investierte Zeit, keine konsumierte, weggeworfene Zeit, also sinnvoll investierte Zeit, ist Zeit mit dem Vater. Zeit, wo ich ruhe. Zeit, wo ich still bin. Wo ich hören kann, wo ich wahrnehmen kann. Mir selber geht es oft so, wenn ich das praktiziere, ich sitze hin, ich nehme nicht mal wahr, wie ich atme. Wie kann ich den Ruach, den Atem Gottes wahrnehmen, wenn ich meinen Atem nicht mal wahrnehme. Ruhe. Vater, was sagst du? Was willst du? Ich höre. Gottes Geist, sprich. Und es kann sein, dass du einfach sitzt, es kann sein, dass du läufst. Ich finde, unsere Natur, jetzt warten wir noch vielleicht einen Monat oder zwei, ja, vielleicht drei. Und dann fängt es an, dass sich was bewegt, dass dir Leben kommt, dass da sich wieder was entwickelt. Die Jahreszeiten, das ist so schön, wenn wir durch die Schöpfung laufen und sehen, es kommt wieder neues Leben. Zeit mit dem Vater, Zeit in der Stille, Zeit der Ruhe. Ich glaube, es ist was, wo sinnvoll investiert ist. Und dann können wir uns Zeit investieren in andere Menschen. In meinen Partner, in meine Kinder, meine Freunde, meine Nachbarn. Meine Arbeit und Anforderungen und das, dass ich irgendwas machen kann, gibt es doch genug, oder? Menschen, ich finde es so faszinierend, beschäftigt mich so, wie kann ich Menschen dienen, wie kann ich in sie investieren, in solche, wo vielleicht mir gar nicht zurückgeben können. Meine Freunde laden mich ja irgendwie auch wieder zurück ein. Jesus sagt, die, wo dich nicht zurück einladen können, das sind die, denen soll man Gutes tun. In die kann ich investieren. Ich finde, viele von euch, die ihr heute Morgen hier sitzt, wo ich das in der Vorbereitung so durchdacht habe, habe ich gemerkt, viele von euch investieren sich so wertvoll in wertvolle Arbeit. In Menschen, die nicht erstmal zurück einladen können, dann muss ich unsere Flüchtlinge denken. Erika zum Beispiel. Ganz viel investiert sie in Flüchtlinge. Oder hat investiert. Aber auch das war nicht vergeben. Sie waren nicht Menschen, die dich zurück eingeladen haben, immer in ihr Zuhause. Finde ich richtig cool. Bei Menschen, also zum Beispiel Weihnachten im Schuhkarton ist so ein Thema. Viele von euch investieren sich da. In Kinder, die euch nicht einladen, in Kinder, die ihr gar nichts seht. Viele von euch packen so einen Schuhkarton oder sind sogar bei dem Auseinander angucken und zusammenpacken und alles fertig machen, voll involviert. Finde ich richtig, richtig wertvoll. Find Gerlinde, wo sich in ungeborenes Leben investiert. Wertvolle Arbeit. Wertvoller Einsatz. Sind Menschen, die sich nicht zurück einladen. Und genauso haben wir, ich finde, die Winklers, die sind mir eingefallen, wo ich gemerkt habe, Andreas und Andrea, die investieren sich für Menschen in Indien. Für Kinder dort in Kinderheime über das UPH. Und wir könnten weitermachen. Ich finde Renate Pölzer, wenn Tanja heute doch da wäre, ich glaube Sabine, du bist noch bei Rallye-Stufen des Lebens, investiert euch in Menschen, dass die wieder neuen Zugang zur Schrift haben. Finde ich so wertvolle Arbeit. Marit war dieses Jahr, letztes Jahr bei Stufen des Lebens dabei. Und die hat gesagt, das mit den Bodenbildern und wie wir da einfach neu einen Text durchgegangen sind, das ist der Knaller. Das ist einfach richtig, richtig gut und richtig wertvoll, die Arbeit, die ihr da macht. Ich finde das wertvoll. Und auch die viele, viele von euch, die ihr euch hier in der Gemeinde einbringt, die ihr sagt, ja, das ist mir wichtig. Es ist gut investierte Zeit, egal ob das hier putze, Blumen gieße, Deko mache, ich könnte tausend Sachen nennen, Predigt, sichtbare und unsichtbare. Ich kann einfach nur Danke, Danke, Danke sagen, dass ihr euch investiert. Einer allein könnte hier nichts machen. Das sind wir als Gemeinschaft, wo uns einbringen. Und ich glaube, die Frucht, die kann Gott, Gottes Geist geben. Er sagt, wenn wir uns investieren, da entsteht Leben und Friede. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unsere Zeit weise investieren, wenn wir sie sinnvoll investieren, wenn wir uns vielleicht das bewusst machen, wohin geht eigentlich unsere Ablenkungszeit, wohin geht unsere Zeit, wo man sagt, ja, ich brauche das halt abends, kann ich nicht mehr so mich konzentrieren und dann muss ich mich halt berieseln lassen. Vielleicht, wenn wir die Zeit minimieren und die vergeudete Zeit zurück investieren, ich glaube, dann ist Leben und Friede versprochen. Und deshalb rufe ich euch dazu auf, ich ermutige euch, darüber nachzudenken und mit kleinen Schritten Gewohnheiten zu etablieren, so Ablenkung aus unserem Leben einfach zu verbannen. Vielleicht die Bildschirmzeit einzustellen, wie ich es gerade vorhin erzählt habe. Ich habe übrigens jetzt nochmal mich gechallenged und habe gedacht, eine Stunde ist trotzdem einigermaßen viel. Ich mache jetzt mal 45 Minuten. Ich will mit 45 Minuten zurechtkommen. Und als praktischer Tipp, euch kann es helfen, muss es nicht. Wir als Familie, wir haben mal festgelegt, unsere Smartphones, die bleiben in der Küche. Wir haben gesagt, wir wollen nicht unsere Smartphones mit dem Schlafzimmer haben. Mein erster Gedanke morgens soll nicht bestimmt sein von Nachrichten oder Nachrichten von irgendwo aus der Welt, sondern mein erster Gedanke ist bestenfalls ein Dankbarer gegenüber Gott und sage, danke Gott, dass ich lebe, dass ich aufgewacht bin. Danke, dass meine Füße mich gleich tragen werden. Danke für alles, was man hat. Und der letzte Gedanke abends soll nicht bestimmt sein, von irgendwelche Berieselung, sondern soll von einem, im besten Fall, ein Dankgebet sein. Und ich sage, danke Gott für den Tag heute. Danke für alle Situationen, die waren. Danke für aller Müll, der war und alles, was schön war. Also Smartphone wollen wir nicht in unserem Schlafzimmer haben. Ich will mich da nicht ablenken lassen. Und als dritte praktische Umsetzungsmöglichkeit, wenn du mehrere Abende, guck mal deine Woche durch, machen wir da mal einen Check und gucken mal, wie viele Abende guck ich irgendwas, sitze ich vor dem Fernseher oder vor YouTube oder Netflix oder so. Und wenn du vielleicht statt drei Tage nur zwei Tage Serie guckst und einen Tag eine gute Predigt, dann ist das ein kleiner Schritt. Mach es einfach mal drei Wochen oder vier Wochen. Einfach als kleiner erster Schritt. Du brauchst jetzt nicht sagen, ich mache das gar nicht mehr, weil das funktioniert meistens nicht, sondern fang mit einem kleinen Schritt an. Genau, ich komme zum Ende und ich möchte euch tatsächlich ermutigen, beim Thema Zeit und beim Thema Geld kleine Schritte zu gehen. Wenn du wirklich sagst, ich habe es gerade vorhin so provokativ formuliert, wenn du wirklich sagst, dass das Reich Gottes dir wichtig ist, dass Gottes Anliegen wichtig ist und dich vom Geist Gottes leiten lassen willst, dann ist das eine gute Möglichkeit, sind deine zwei Themen abzulesen. Ehrt meine Investition in Zeit und Geld mich und mein Reich und mein eigener Wille oder dein Reich. Und wenn du unsicher bist, dann würde ich dich einfach ermutigen, Gott zu fragen. Ich brauche ein bisschen Mut, weil ich glaube, bei solcher Sache kann es gut sein, er antwortet. Dann ist es sehr gut möglich, dass er dir antwortet. Und dann kann es auch sein, dass es unangenehm wird, weil es dein eigener Wille, dein Ego kratzt. Aber ich ermutige dich, frag Gott und sag, ja, Gott, was denkst du darüber? Heiliger Geist, du möchtest in Wahrheit führen. Helf mir durch den Prozess. Und wenn du merkst, es gibt was zu ändern, es gibt was, was man ändern könnte, dann ermutige ich dich zu kleinen, konkreten Schritten, wie gerade gesagt. Nicht alles auf einmal. Dann versuch Gewohnheiten langsam zu etablieren. Nicht Hauptsache, ich brauche alles. Hauptsache Konsum, Hauptsache alle Nudeln, Hauptsache alles, was mir gut tut und was ich mir reinziehen will. Nicht alles besitzen, nicht alles sehen, sondern Hauptsache Jesus. Er bekommt die Prio 1 in meinem Leben. Gott segne euch dabei und Gott segne uns dabei. Wir möchten jetzt noch gemeinsam beten. Ihr dürft aufstehen. Und wir möchten beten, dass es echt Realität wird, dass es nicht nur irgendwas wird, wo gesagt ist und dann verpufft, sondern wirklich auch in unsere Herzen, in unserem Geist weitergeht. Ich bete und Andreas macht dann, ihr dürft euch beteiligen und Andreas macht dann den Abschluss.